Und herzlich willkommen bei den Bohrleuten. Wir haben heute eine super aktuelle Folge zum CDU-Parteitag, der am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen ist. Und mit mir heute ist einmal mehr Ariane, der Marcel Kunz leider aus terminlichen Gründen nicht schaffen, aber wir werden das auch zu zweit wuppen und über die CDU sprechen. Ariane, was ist denn dein Eindruck von diesem Parteitag? Hat dich irgendwas mördermäßig überrascht oder ist das quasi erstmal so deinen Erwartungen entsprechend?
Ja, hallo erstmal. Ich habe mir tatsächlich heute noch schnell beide Reden angehört von Merz und Söder, was ein kleines Opfer ist, muss ich sagen, weil diese kompletten Grundsatzreden, die sind ja immer, die wirbeln ja durch alle Themen immer durch, die haben irgendwie immer wenig Kohärenz, finde ich. Und was mir dabei so aufgefallen ist, erstmal, die hatten echt ein bisschen Pech wegen der öffentlichen Aufmerksamkeit, weil ja dummerweise die Queen gestorben ist. Also als Werbeveranstaltung, gerade für die Niedersachsenwahl, hat denen das jetzt wahrscheinlich nicht so viel geholfen. Und mein
zweiter... Und die Ukraine gewinnt den Krieg nebenbei bemerkt.
Genau, auch noch. Also das ging irgendwie ein bisschen unter. Das Einzige, was dann wahrscheinlich, ne, also ich habe keine Nachrichten gesehen am Wochenende, aber wahrscheinlich kam irgendwie nur noch kurz, dass sie die Frauenquote eingeführt haben und mehr kam gar nicht. Und es ist mir noch was Positives dabei aufgefallen, weil auf Twitter tatsächlich mehr so die Cringe-Highlights rumgeisterten. Im Ganzen war es doch sehr viel vernünftiger, also nicht so krass populistisch. Es ging nicht nur um Gendern und den Haarschnitt von Hofreiter. Das war so mein erster Eindruck.
Ja, das würde ich soweit bestätigen. Ich habe mir die Reden nicht komplett angehört. Ich bin beeindruckt ob deiner Leidensfähigkeit. Ich höre grundsätzlich eigentlich nie PolitikerInnen reden an, von gar keiner Partei. Ich weiß nicht, das ist was, das bereitet mir geradezu körperliches Unbehagen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mir nie vorstellen könnte, mich in der Partei tatsächlich als Parteimitglied zu engagieren und da quasi da mitzujubeln. Ich weiß auch nicht, gar nicht mein Ding.
Ach so, was mir noch eingefallen ist, weil immer gesagt wird, der Merz ist so ein guter Redner, finde ich gar nicht so. Also, weil ich habe ja jetzt direkt Söder und Merz hintereinander und der Söder, der hat schon nicht mal, was sie sagen, ist alles nicht so mein Ding, aber der Söder ist da schon deutlich besser. Ist jetzt natürlich fies, weil der kann natürlich schon reden, aber er hatte sogar, ich habe ein paar Mal gelacht bei seinen Gags. Nicht bei dem Hofreiter-Gag, aber er hatte ein paar Lacher auf seiner Seite.
Lass mich raten, Hofreiter hat lange Haare.
Genau, was jetzt sowas von platt ist.
Ja, ich glaube, wenn man davon redet, dass Merz ein guter Redner ist, das wird immer relativ gesehen zu Angela Merkel, weil in dem Zusammenhang taucht er das ja auf und Armin Laschet und wahrscheinlich auch Annegret Kramp-Karrenbauer. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Rede oder sowas im Ohr, aber die waren ja jetzt alle drei nicht so die Charisma-Bomben und ich glaube, da dagegen sieht Merz halt sehr gut aus. Aber ja, ich denke, er ist fein, ja, er taugt. Ja, er ist kein rhetorisches Genie, aber wann hatten wir denn da das Letzte? Ja, ich habe auch immer wieder
peinlich.
Genau, ich habe auch immer wieder argumentiert, dass diese Begeisterung für Habeck völlig überzogen ist. Ja. Also wir haben in Deutschland einfach überhaupt generell keine große Rhetorikkultur in der Politik. Deswegen, da kriegst du zwar gelegentlich mal Leute, die das können, so Lafontaine oder Gysi würden mir da auffallen, so aus den letzten 20 Jahren. Aber damit hat sich's dann eigentlich auch. Ja. Also so wirklich, diese rhetorischen Feuerwerke sind der deutschen Sache nicht. Aber das ist auch nicht schlimm.
Ich würde noch einwenden, ich fand diese eine Rede von Nahles wirklich genial. Jetzt gibt es wahrscheinlich böse Kommentare wieder, aber sie hat einmal so eine kämpferische Rede gehalten. Ich glaube, das ging darum, das Ja zur Großen Koalition oder irgendwie sowas. Und die war richtig gut. Die habe ich mir auch tatsächlich danach nochmal im Ganzen angehört. Ich glaube, insgesamt ist sie auch keine große Rednerin gewesen, aber es gab zumindest mal ein Highlight.
Das war doch die, wo die dann wegen irgendein Schimpfwort oder sowas benutzt hat oder so ein bisschen aggressiv rüberkam. So
genau, die war kämpferisch. Das hat mir übrigens auch bei Kramp-Karrenbauer gefallen. Das
kam
insgesamt nicht so gut an in der Öffentlichkeit, aber ich mag's.
Das sind dann die gleichen Leute, die sich wieder beschweren, dass zu wenig Emotionen und zu wenig Streit in der Politik ist. Aber das ist ja das übliche Problem. Ja, man beschwert sich immer über das, was man hat und will jeweils das Gegenteil. Es wird nicht lange dauern, bis die Leute wieder den Merkelschen Regierungsstil herbeisehnen oder so.
Genau. Na, dafür haben sie ja jetzt den Scholz.
Den Scholz-Tomat, ja. Gut, aber zurück zum Thema. CDU-Parteitag, ja, ebenso wie du auch gesagt hast, ja, quasi in diesem Twitter-Versum und so weiter und in den üblichen verdächtigen Kanälen sind natürlich die Identitätspolitik-Highlights hochgekommen, ja. Also Merz verkündet, dass er den JournalistInnen bei den Öffentlich-Rechtlichen das Gendern verbieten will. Anton Hofreiter hat lange Haare und die Marihuana-Legalisierung ist der Einstieg zu Crystal Meth.
Genau. Hat ein Kinderbuch geschrieben.
Ja, genau. Also, das waren so diese Höhepunkte, aber da muss ich auch sagen, ich kann auch den Kram nicht ernst nehmen. Ja, das ist halt, das ist Identitätspolitik, das hat jede Partei drin. Das sind so diese Schlager, das ist wie wenn auf jedem SPD-Parteitag sie anfangen mit Solidarität und wenn sie sich dann in diese künstliche Rage reden über irgendwelche UnternehmerInnen, die gerade wieder in den Schlagzeilen sind, weil sie besonders asozial waren oder den jüngsten Kommentar von einem FDP-Politiker oder sowas. Ja, das gehört dazu, genauso wie bei den Grünen dann irgendwie die Basisdemokratie beschworen und oder Bäume geliebkost werden. Das ist halt so Parteitagsfolklore, da würde ich auch nicht übermäßig viel drauf geben. Da hat der Marcel Schütz, ich verlinke das auch in den Shownotes, der hat da sehr schön dazu gesagt, dass man das quasi eher als Signal dafür nehmen sollte, so als das ist quasi das Zuckerle für die CDU-Basis, weil die hatten echt eine ganze Menge bittere Pillen zu schlucken auf diesem Parteitag. Da sind diese kleinen, quasi kostenlosen identitätspolitischen Ausfälle, die da gemacht werden. Ja, das ist, wie gesagt, einfach einmal auf den Putz hauen. Das ist das Niveau politischer Aschermittwoch und Oktoberfest zählt. Das ist auf jedem Parteitag, das macht man, das können wir gleich, glaube ich, auch gleich wieder abhaken. Der einzig substanzielle Kommentar, den ich da dazu zu machen habe, ist, glaube ich, der, dass ich Merz sehr dankbar bin für seinen Vorstoß mit dem Genderverbot für die Öffentlich-Rechtlichen, weil er hat das ja begründet. Und zwar hat er das damit begründet, dass das ja quasi gar nicht gehe, dass hier eine Minderheitenmeinung sozusagen in einem Mehrheitsforum präsentiert wird. Und was für mich der entscheidende Punkt war, hat er gesagt, das schränkt auch die Meinungsfreiheit nicht ein, weil privat können die Leute ja sagen, was sie wollen. Und da muss ich ihm applaudieren. Es ist schön, dass er endlich verstanden hat, dass Cancel Culture nicht existiert. Genau. Das ist genau die Argumentation, die ich schon lange mache. Ja? Nur weil du in einem öffentlichen Forum, für das du entweder bezahlt wirst, wie ein Journalist oder eine Journalistin beim ZDF, oder wenn du halt eingeladen wirst an die Uni oder eben nicht, ja, wenn du da nicht so reden darfst, wie du magst, das ist keine Einschränkung deiner Meinungsfreiheit. Ja? Das ist einfach nur... Ja. Die Hoheitsausübung desjenigen, der dieses Forum bereitstellt. Und es ist gut, dass Friedrich Merz das verstanden hat. Ich denke, er wird es wieder vergessen beim nächsten Mal, aber dann kann man ihn ja gerne dran erinnern und alle anderen auch. Also das ist einfach diese Geschichte. Aber gut, kommen wir zum substanziellen Teil. Denn Friedrich Merz hat ja auch den Anspruch verkündet, letztes Jahr bei der Wahl, dass die CDU die beste Oppositionspartei aller Zeiten sein möchte. Und dieser Parteitag ist ja jetzt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ist ja quasi der erste Parteitag seit der besten Oppositions aller Zeiten Erklärung. Und von daher können wir da dann, glaube ich, auch schon ganz klein ein bisschen Bilanz ziehen. Wie schaut es denn da damit aus? Ich würde da quasi gerne von dir hören, was hältst du da davon?
Ja, also er hat auch gesagt, die CDU ist wieder da, weil sie haben ja zwei Wahlen gewonnen, NRW und Schleswig-Holstein. Und er meint, dass Althusmann auch Ministerpräsident von Niedersachsen wird, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Jedenfalls sind sie nur zweite Kraft und das wird ziemlich sicher so sein, dass Weil Ministerpräsident bleibt. Also er war schon sehr breitbeinig. Aber ich muss sagen, ich glaube, es hat denen erstmal gut getan, dass sie jetzt tatsächlich, weil ja so viel los ist, Russland, Ukraine, Gas, dass sie da jetzt wirklich nicht noch viel aufarbeiten mussten. Also die haben sich jetzt wirklich mehr auf die Opposition und die allgemeine Lage konzentriert. Das tut ihnen gut. Ich halte auch gar nichts davon mit, wir müssen jetzt erstmal unsere Fehler auf einem Parteitag, was halt eben so eine Werbeveranstaltung ist, durchkauen, weil ich glaube, das bringt immer nichts. Das hat die FDP, nee, die SPD immer gerne gemacht und das hat denen auch nichts geholfen. Und ich glaube insgesamt, also sie sind nicht die beste Opposition aller Zeiten, das ist ja auch vollkommener Quatsch irgendwie. Und wahrscheinlich ist die beste Opposition aller Zeiten immer die SPD, weil die genauso staatstreu sind, wenn sie in der Opposition sind. Aber ich finde es schon, also er hat so diesem ganzen Populismus-Kram und wir werden jetzt die neuen Republikaner oder so, dem hat er schon eine deutliche Absage erteilt. Also der hat schon sehr oft erwähnt, wie verantwortungsvoll sie sind und dass sie eben auch den Ukraine-Hilfen zugestimmt haben und ja, also dass sie mehrmals auch mit der Regierung abgestimmt haben. Da hat er schon versucht, so ein bisschen so einen vernünftigen Anstrich zu geben. Und ich muss sagen, ich finde, es wird langsam. Also ich fand, man konnte so direkt nach der Wahl konnte man merken, ach du Scheiße, die CDU ist das überhaupt nicht mehr gewohnt, weil sie halt die natürliche Regierungspartei sind und das ist jetzt so ein Schock für die und die sind beleidigt, weil sie nicht mehr regieren. Da hatte ich das Gefühl, sie freuten sich damit so ein bisschen an. Ansonsten, ja. Es sind nicht meine Positionen. Es geht mir tierisch auf den Geist, dass sie jetzt wieder das Kernkraftthema so hochheben. Eigentlich habe ich echt gedacht, wir sind es mal los und jetzt wollen sie am liebsten gleich neue bauen. Aber es ist alles okay. Es ist, glaube ich, wie gesagt, für Merz gerade wirklich schwierig, weil ja, er war ja so der konservative Hoffnungsträger. Jetzt muss er erstmal zeigen, dass er ein bisschen mittiger ist. Er hat auch der AfD deutlich eine Absage erteilt. Was den zweitgrößten Applaus gab, muss ich auch sagen. Also auch mal Kompliment an die ganze CDU. Der größte Applaus war das Gendern, aber okay. Ja, ist alles okay. Ist nicht mein Ding, aber ich glaube, es ist gut übrigens, dass die Frauenquote unter ihm beschlossen wird. Und jetzt nicht noch unter Karrenbauer oder so. Er hat sich da, das war auch gut für ihn, dass das durchgegangen ist, weil er sich da persönlich für eingesetzt hat. Ja, was meinst du denn? Du hast ja im Vorfeld schon erwähnt, du hast schon eine Meinung.
Ja, genau, oder zumindest einige Thesen. Und ich habe ja bezüglich der CDU schon länger, und ich habe das ja in diesem Podcast auch schon öfter, glaube ich, kundgetan und im Blog genauso. Meine ganz große These, die ich mit diesem Parteitag einmal wieder bestätigt sehe, ist, dass quasi CDU nach 2021 folgende ist gleich SPD 2005 folgende. Die vollziehen im Endeffekt gerade dieselbe Entwicklung nach. Mit denselben Schmerzen, die das mit sich bringt, mit denselben Problemen und mit denselben Wahlerfolgen. Und ich glaube, das sieht man gerade ganz, ganz schön. Und gleichzeitig, das ist quasi etwas, das ich überhaupt nicht so vorhergesehen habe. Ich habe das Gefühl, dass sich alle in Friedrich Merz getäuscht haben. Und zwar sowohl diejenigen, die ihn als diesen konservativen Hoffnungsträger hochgejazzt haben, als auch diejenigen wie ich, die in ihm quasi einen Rechtsruck befürchtet haben, weil ich glaube, der hat uns einfach alle enttäuscht. Auf der einen Seite macht er so diesen Merkel-Kurs weiter, so mit Frauenquote und der leichten Öffnung der CDU und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite es kommt aber eben auch diese klare Absage an die AfD und wirklich sehr, sehr harte Leitplanken nach rechts, die ich so ehrlich gesagt nicht erwartet habe in der Eindeutigkeit. Da bin ich sehr, sehr positiv von Merz persönlich überrascht. Genauso wie ich auch sehr positiv überrascht bin, aber das ist jetzt ja natürlich wieder meine politische Präferenz und nicht die eines CDU-Menschen. Ja, genauso wie du kann ich generell mit der CDU sehr wenig anfangen. Aber das ist wirklich eine Fortsetzung des bisherigen Kurses mit ein paar mehrmarkigen Sprüchen zwischendrin eigentlich. Also ich habe das Gefühl, der Übergang von Merkel zu Merz jetzt, aber der ist hauptsächlich einer in der Rhetorik am Rande. In der Substanz tut sich da eher wenig. Und das war allerdings tatsächlich eine grundsätzliche Vorhersage, die ich gemacht habe, dass die CDU gar keine andere Wahl hat. Letzten Endes, genauso wie die SPD keine andere Wahl hatte. Ja, sie können zwar versuchen, diesen Rechtsschwung zu machen, aber das wird nicht klappen. Da bin ich absolut davon überzeugt und mir scheint, die CDU hat denselben Entschluss gezogen. Also wir werden von daher das Counterfactual sozusagen nicht erfahren. Also ob das hätte klappen können, wenn sie da jetzt sich stärker als eine, ich sag mal, Alternative für Deutschland präsentieren. Aber Ich glaube, dass das war ihnen nicht möglich. Denn, und deswegen diese Gleichsetzung mit der SPD, die Partei hat einfach ein ganz, ganz grundsätzliches Problem, dass sie zwischen Polen steht, die sie effektiv zerreiben. Nämlich auf der einen Seite, nennen wir es mal vereinfachend, so das Merkel-Lager sozusagen, also die Leute, die Partei, die diese Modernisierung der Partei unter Merkel grundsätzlich begrüßen, in alle möglichen Richtungen, sowohl in der Gesellschaftspolitik, als auch in der Wirtschaftspolitik und so weiter und so fort. Also einfach dieses Abkommen von dem, was die Partei in den 90er Jahren unter Kohl war und dann so ein bisschen übergangsweise auch noch das, was Edmund Stoiber dann im Wahlkampf 2002 gemacht hat. Und auf der anderen Seite haben wir eben diejenigen, die das alles ganz, ganz schrecklich finden. Ne? Das war bei der SPD dann immer so dieser linke Flügel, der da dagegen schießt. Also quasi, was bei der SPD die Seeheimer gegen die Linken waren, haben wir jetzt bei der CDU mit, ich nenne sie mal die Konservativen und die Merkelianer. Ich weiß nicht, ob das... Ja, ich meine, jeder, der sich besser mit der Partei auskennt, wird jetzt aufschreien, aber ich glaube, so als Shorthand taugt das Ganze so ein bisschen. Oder der linke und der rechte Flügel. Ja, das geht immer. Realos und Fundis. Zwischen diesen beiden Flügeln kann sich die Partei nicht entscheiden. Und diejenigen, also nicht können im Sinne von sie wollen nicht oder sowas, sondern es geht einfach nicht. Ja, ganz einfach deswegen, auch wenn die VertreterInnen beider Richtungen jeweils sagen, dass das elektorale Glück liegt da dabei, wenn ihr alles nur das macht, was wir wollen. Ja, das ist ja ganz normal. Aber genau das funktioniert eben nicht. Die Parteien müssen sich zwangsläufig in der Mitte orientieren. Und weil sie eben dieses alte Motto von wegen Wahlen werden in der Mitte gewonnen, das stimmt eben. Ja? Und der rechte Rand ist mittlerweile ordentlich besetzt, da hockt die AfD. Und genauso wie die SPD den linken Rand der Linken nur sehr schwer streitig machen kann, wenn die ihr nicht gerade den Gefallen tut, sich jetzt wie 2021 einfach selber zu zerlegen, dann... Genauso wenig kann die CDU der AfD den rechten Rand streitig machen. Ja, wir haben diese Dynamik im Wahlkampf auch wieder gesehen. Mein Lieblingsbeispiel ist echt der Mindestlohn. Die SPD sagt, wir brauchen 12 Euro Mindestlohn und die Linke sagt, nee, 13. Ja. Und genau das Gleiche passiert ja auf der rechten Seite auch. Egal wie rechts die CDU rücken würde, die AfD geht einfach einen Schritt weiter. Weil die AfD und die Linke, die haben beide den Vorteil, die müssen nichts davon umsetzen. Die werden nie in Regierungsverantwortung kommen. Zumindest nicht in ihrer derzeitigen Form. Und damit können sie immer dieses Spiel gewinnen. Die müssen von daher zwangsläufig in der Mitte bleiben. Und das heißt, sie sind undefiniert, sie sind unklar, sie frustrieren beide ihre Flügel gleichermaßen, die immer über den Untergang meckern. Ich habe in meiner Twitter-Timeline witzigerweise sowohl von rechts als auch von links diese Kritik gekriegt. Ja, also sowohl dieses, oh mein Gott, Identitätspolitik und der Merz, der so furchtbar rechts mit seiner Gender will hier den öffentlich-rechtlichen Maulkorb anliegen. Und auf der anderen Seite hatte ich die Beiträge drin von, das ist das endgültige Ende der CDU. Ja, er macht hier diesen Linkskurs weiter, Linksrutsch in der CDU unter Merkel. Unter Merz, oh Gott, wie oft werde ich die noch verwechseln? Also, und das ist beides Quatsch, genauso wie das Gerede von links oder rechts rutschen der SPD in den letzten 20 Jahren Quatsch war. Und da habe ich viel teilgenommen damals, also ich kenne es quasi noch aus der ersten Hand. das scheint mir eine ganz, ganz grundlegende Dynamik zu sein, die sich jetzt hier eben verstärkt hat. Und jetzt noch als abschließender Gedanke, du hast ja selber schon gesagt, es ist gut, dass der Merz jetzt die Frauenquote abgeräumt hat. Ja, das ist so ein typisches Only Nixon can go to China Ding, ja, was man ja sagt, in den 70er Jahren war ja Richard Nixon der erste amerikanische Präsident, der das kommunistische China besucht hat und der war ja so ein Kommunistenfresser, weil das hat ihm die Glaubwürdigkeit gegeben, das zu machen. Und gerade dieses konservative Profil, mit dem Merz hausieren gegangen ist, seit 2018 war, glaube ich, dieser erste Versuch, die Partei an sich zu reißen quasi. Das hat ihm jetzt geholfen, quasi letzten Endes diese gesellschaftliche Modernisierung unter Merkel abzusichern. Er hat ihr jetzt das konservative Platzit gegeben. Da ist jetzt der Stempel drauf. Ab sofort ist das konservativ. Und da gibt es jetzt bestimmt ein paar Leute, die grummeln und ein paar wenige, die auch austreten. Aber letzten Endes ist das jetzt abgefrühstückt. Das ist einfach durch. Und ich finde das sehr gut, weil das diesen Konflikt befriedet und der läuft halt dann auf dieser hochsymbolischen Ebene mit einem Genderverbot für das CDF quasi weiter, aber das hat ja auf die Bevölkerung und auf die Realität letzten Endes praktisch keinen Einfluss.
Also ich glaube, gerade mit der Frauenquote habe ich mir auch wirklich gedacht, ist mir persönlich auch ein bisschen egal, ob die das in der CDU. Ich dachte übrigens, die hatten das schon längst, irgendwie. Aber ich glaube, das war die CSU, die da nochmal drüber gestritten hat. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass es nicht abgelehnt wurde. Weil dann wäre die Öffentlichkeit wieder durchgedreht und die CDU ist sowas von ewig gestrig und nicht mal das kriegen sie hin. Und also das ist jetzt auch wirklich eine sehr, das ist eine Mini-Quote. Die ist gestreckt bis 2025, da wollen sie 40% der Vorstandsposten bis Kreisebene runter. Und dann läuft sie 2029 schon wieder aus. Also das ist schon irgendwie sehr merkwürdig, das ist wirklich wieder so ein Formelkompromiss. Aber wichtig ist, dass es nicht abgelehnt wurde, weil dann wäre die ganze Öffentlichkeit wieder der Meinung gewesen, die sind komplett in der Vergangenheit stecken geblieben. Und da hätten sich die Konservativen gefreut, aber öffentlichkeitsmäßig wäre das, glaube ich, ein GAU gewesen. Das mussten die jetzt eben wirklich einen Stempel drauf machen, dann fertig ist die Sache. Und was du eben auch gesagt hast, das muss die CDU, kann es sich nicht leisten, in irgendeine Richtung großartig zu rutschen. Weil das geht vielleicht in den USA, was ich auch schon erstaunlich finde, aber in Deutschland geht das nicht. Das ist wie man nicht den ganzen Parteitag auf so einen Populismuskram aufsetzen kann, weil die Leute mögen das nun mal nicht. Die Leute wollen auch nicht, dass man zu leidenschaftlich wird. Wie gesagt, Deutschland ist da sehr harmoniesüchtig. Die wollen schon ernsthafte Politiker, sag ich mal, die meinetwegen gerne mal ein Bierzelt-Gag reißen, aber mehr wollen die auch nicht. Und das haben sie erkannt, das muss ja dazu auch erstmal, da muss man ja auch erstmal bereit sein, weil das ist, glaube ich, wirklich nicht so einfach für die CDU. Er hatte auch mal kurz das Umweltthema und er muss halt immer dazu sagen, das ist ja wirklich wichtig. Also die können sich das nicht leisten, das irgendwie zu leugnen oder zu sagen, ja, scheiß drauf, wir wollen lieber die Arbeitsplätze oder die Kohle oder was weiß ich. Also die müssen das insofern anerkennen, dann aber sagen, aber die Grünen haben natürlich trotzdem, machen alles falsch und wir warten jetzt auf die eine Technologie, die schnell erfunden wird, um das alles zu lösen. Also das ist rhetorisch schwieriger, als wenn sie voll auf den Populismuskurs setzen würden. Das wäre für sie innerparteilich vielleicht sogar einfacher, weil wie gesagt, das bringt auch den Applaus, aber in der Öffentlichkeit funktioniert das nicht. Und ich musste auch mehrmals an die SPD denken. Die haben jetzt eben genau das, sie müssen Opposition sein, sie müssen aber irgendwie auch vernünftig sein und sagen, wir helfen euch, liebe Regierung, wenn ihr das macht, was wir wollen. Aber das machen sie eben auch. Also von daher, das sind ja zwei Sachen, dass sie dann wirklich das auch machen. Respekt.
Das ist auch eine Besonderheit des deutschen Regierungssystems letzten Endes. Wir haben ja effektiv keine Opposition in diesem Sinne, also nicht auf die Art, wie es zum Beispiel in Großbritannien oder in den USA der Fall ist oder auch in Frankreich, ja, wo du ganz klar ein Regierungslager hart gegen den Rest sozusagen stellst, ganz einfach wegen dem Föderalismus. Ja. Ganz besonders, seit sich die Lager aufgelöst haben, sind ja Mehrheiten im Bundesrat, die der Regierungsmehrheit im Bundestag entsprechend praktisch unvorstellbar. Also das wäre ja, also dass die Ampel jemals eine Bundesratmehrheit hat, das wäre ja Ostern und Weihnachten am gleichen Tag. Also das ist ja quasi völlig unvorstellbar. Und schon allein deswegen muss ja die CDU zwingend zu einem gewissen Bestandteil mit im Boot sein. Genauso wie die SPD an jeder Regierung beteiligt war, auch an der Schwarz-Gelben von 2009 bis 2013. Da war das ja noch viel extremer, weil da der rechte CDU-Flügel und gute Teile der FDP so unzuverlässig waren. Ja, also Merkel hat ja tatsächlich die SPD als Mehrheitsbeschaffer im Bundestag gebraucht, nicht nur im Bundesrat. Das ist auch so ein irgendwie merkwürdig untergegangener Aspekt der Geschichte dieser Jahre, auf den ich immer wieder froh hinweise, ja, weil das, glaube ich, bei den beteiligten Akteuren teilweise traumatische Erinnerungen zurückgelassen hat. Also ganz besonders auf Seiten der CDU, was deren sehr abgekühltes Verhältnis zur FDP angeht und die sehr geringen Abschiedsschmerzen, die damals 2013 hatten. Umgekehrt eben diese geschmeidige Zusammenarbeit mit der SPD. Da darf man dann natürlich auch die Frage stellen, ist das tatsächlich noch gute Opposition, wenn quasi die Oppositionspartei de facto die Regierungspolitik mitträgt? aber das ist eine Diskussion, die ich auf einen anderen Zeitpunkt packen würde. Die haben wir auch gerade nicht, muss man ja ganz klar sagen. Ich denke, die CDU findet da gerade ihre Rolle wirklich sehr, sehr gut. Also wie die das im letzten Jahr gemacht haben, das fand ich ziemlich bemerkenswert, weil sie eben ganz klar sagen, wir sind Opposition, wir sind nicht dazu da, euch Mehrheiten zu beschaffen. Das ist quasi euer Job. Wir stehen euch halt auch nicht im Weg. Also wir machen keine Blockadepolitik. Und an den Stellen, wo quasi das Grundgesetz vorschreibt, dass ihr unsere Stimmen braucht, da sind wir konstruktiv. Aber eben nicht da, wo ihr quasi nur zu unfähig seid, eine eigene Bundestagsmehrheit zusammenzukriegen. Und das finde ich einen sehr, sehr vernünftigen Ansatz. Ja, das ist staatstragend auf der einen Seite und demokratiehygienisch und auch parteipolitisch einfach sinnvoll.
Und auch klüger als bei der SPD,
finde ja, ich. Wesentlich.
Die SPD hatte immer Schwierigkeiten. Man kann ja staatstragend sein, finde ich gut. Deswegen, da habe ich die SPD immer verteidigt, aber die haben selten verstanden, dass man auf der anderen Seite eben auch draufhauen kann. Bei ihr war immer alles oder nichts und das macht die CDU deutlich besser. Die ist da durchaus staatstragend, aber eben nicht so, wir machen alles mit oder sind da jetzt gehemmt oder so. Und das finde ich auch wichtig. Also sie bleiben trotzdem als Alternative. Das hat die SPD nie hinbekommen. Ganz egal, ob sie Opposition war oder nicht. Sie waren immer, sie sind da immer so untergegangen. Und das macht die CDU deutlich besser.
Ja, so als Ergänzung seit 2005. Ja, also wir reden hier im Endeffekt seit 2005, weil ich glaube, wenn du Kohl fragst, der hat eine andere Haltung zur SPD-Opposition.
Ja, so weit wollte ich nicht
sagen. Schröder und Lafontaine, die konnten das noch. Ja. Aber ja, definitiv. Also seit 2009 ist die SPD im Endeffekt dauerhaft an der Regierung. Das kann man anders gar nicht sagen. Ja. Und die CDU hat das sich, glaube ich, angeschaut, als eine Schwäche identifiziert und möchte das vermeiden. Und das halte ich für die korrekte Analyse. Ja. Absolut. In vielfacher Hinsicht. Und umgekehrt haben wir aber eben tatsächlich eine wirklich sehr, sehr gute Opposition. Also ich weiß es nicht, ob es die beste ist, die Deutschland je hatte, auch nach welchen Maßstäben messen wir das sozusagen. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass das eine Aussage ist, über die man sich lustig machen müsste. Von dem, was wir bisher gesehen haben in diesem Jahr, sind sie eine sehr gute Opposition. Und es kommt natürlich wieder der Anti-CDUler in mir raus. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Rolle noch eine ganze Weile innehaben. Ja. Aber, genau. Aber da ist tatsächlich Lob angebracht. Es ist wirklich eine weitgehend konstruktive Begleitung im Rahmen der normalen parteipolitischen Tätigkeit mit allen Zuspitzungen und Pauschalisierungen und jada. Darüber wollen wir nicht diskutieren. Das gehört zum politischen Geschäft dazu. Wer sich darüber ärgert, der ist einfach im falschen Job. Das gehört dazu. Du hast jetzt vorher noch die Atomenergie erwähnt. Was ich einen ganz spannenden Aspekt finde, da habe ich auch erst heute wieder über so eine Aussage geschlossen, die ist von dem Jörg Seidel. Der hat gesagt, wie die AKW-Diskussion aktuell läuft, gewinnt man den Eindruck, dass CDU und FDP bei dem Thema noch emotionaler und irrationaler sind als die bereits emotionalen und irrationalen Grünen. Und ich habe auch so das Gefühl, das trifft tatsächlich zu. Also diese ganze Nukleardiskussion, mir fehlen die Fachkenntnisse, um das wirklich beurteilen zu können. Aber ich habe auch das Gefühl, da geht es überhaupt nicht um die Atomkraft selbst, sondern da geht es um, das ist aufgeladen mit einem Zeigen, wer Recht hat, weil wenn die Atomkraftwerke nicht weiterlaufen, dann war der Atomausstieg richtig und wenn die Atomkraftwerke weiterlaufen, dann war der Atomausstieg falsch und das ist eine Grundsatz- und Identitätsfrage für mal mindestens CDU, FDP und Grüne. Ich glaube, die SPD, die kann sich da so halbwegs rausnehmen, weil deren Herz nie drin steckt, ja auch wenn sie es mit umgesetzt haben seinerzeit, aber für die ist es dermaßen zu einem Identitätsding geworden und zwar wirklich für alle drei, dass da, glaube ich, ein sinnvoller Kompromiss auch gar nicht mehr möglich ist. Auf der anderen Seite, von dem, was ich bisher gelesen habe, scheint es auch weitgehend irrelevant zu sein. Ja, also diese Atomkraftwerke, die produzieren ja fast keinen Strom mehr. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wir werden auch keine neuen mehr bauen. Das heißt, es scheint so, als würde an dieser Debatte zumindest nichts allzu Dramatisches mehr hängen. Ja, vielleicht können wir noch 3 Cent pro Kilowattstunde oder was auch immer sparen, aber bei den aktuellen Preisen ist das ja wirklich nur noch ein Muckenschiss, wie wir hier im Schwabenland sagen würden.
Ja, also es hat mich, immerhin, es wollte auch niemand, zumindest Söder und Merz, wollten keine neuen bauen, weil da habe ich auch schon irgendwann mal getwittert, dass es nun wirklich ein totes wäre. Also da braucht man doch gar nicht mehr drüber zu reden. A, hilft uns das sowieso nicht. Weil dann haben wir in 30 Jahren vielleicht mal ein Atomkraftwerk. Vielleicht auch nie, weil alle, die es versuchen mit Neubauen, fallen auf die Schnauze. Es geht jetzt wirklich, es ärgert mich eigentlich nur, weil das Thema immer noch da ist. Weil es geht jetzt wirklich nur um diese drei Atomkraftwerke, die jetzt entweder im Dezember oder im März vom Netz gehen. Und das ist sowas von egal. Also ich bin gegen Atomkraft und meinetwegen könnten alle drei bis März laufen. Das wird mir auch egal sein, muss ich ehrlich sagen. Und genauso irrelevant ist es wahrscheinlich umgekehrt, wenn jetzt alle drei, was vielleicht passiert, das habe ich nämlich nochmal nachgelesen, weil ja erst hieß es ja, das ist Notreserve und die kann man ja nicht hoch und runter schalten, was schon zeigt, wie unsinnig Atomkraft heutzutage ist, weil wenn man das schon Monate vorher wissen muss, wie die Lage dann ist, bringt dann das ja nicht mehr so viel. Also irgendwie im Dezember wird das nochmal kontrolliert und wenn es heißt, es könnte bis März etwas knapp werden, dann bleiben zwei am Netz und das im Emsland hier geht sowieso vom Netz, weil wir in Niedersachsen haben genug Strom. Was hat jetzt gar nicht so viel damit zu tun, aber was ich merkwürdig finde, weil Söder das erwähnt hatte, komischerweise, ich weiß gar nicht warum, habe es jetzt auch nicht kontrolliert, aber er hat das erwähnt, wir haben nicht nur mehr Strom als hier im Süden, sondern scheinbar sind auch unsere Gasspeicher voller als im Süden. Es wurde nur so im Nebensatz erwähnt. Anscheinend klauen wir euch die Sachen. Ich weiß gar nicht, wie das kam, aber ja, das wundert mich auch wirklich, dass sie da nochmal so drauf anspringen, weil das wirklich so identitätsstiftend ist. Also gerade für, ich habe auch meine ganze Timeline, für die Grünen ist das Thema schon mehr abgehakt. Die sagen nochmal, hier geht alles vom Netz, ist ja auch durch Verträge geregelt. Geht auch gar nicht so einfach, die länger laufen zu lassen, außer diese 3 Monate, weil sonst brauchen wir erstmal neue Brennstäbe, die es auch nur in Russland gibt. Aber meine ganze Timeline ist voll von FDP-Lern und CDU-Lern, die nun wirklich meinen, Deutschland hat jetzt leider überhaupt keinen Strom mehr. Also die blasen das Thema auch auf, als wenn wir nun wirklich alle ohne Strom im Winter da sitzen, weil all das große niedersächsische Kernkraftwerk nicht mehr am Netz ist. Also das ist erstaunlich. Und das ist auch kein Gewinnerthema. Also das wundert mich auch. Also ich finde es aus zwei Seiten erstaunlich, weil dafür ist es nicht groß genug, was halt ein bisschen egal ist. Und wenn, dann sind die Deutschen doch immer gegen Atomkraft. Also mit wir bauen mal ein neues, kann man jetzt auch keine Stimmen mehr gewinnen.
Ich finde es nachvollziehbar. Also ich würde das an deren Stelle genauso machen. Einfach weil dieses Atomkraftthema ist super verständlich. Und es ist, wie gesagt, sehr identitätsstiftend für die AnhängerInnen der jeweiligen Partei. Ich habe auch aus...
Und sie haben halt einen Dissens, ne? Muss man auch überlegen, weil sonst sind sie ja ziemlich einer Meinung, das kommt halt auch noch dazu.
Ja. Ich muss sagen, ich habe wenig Kontakte zu tatsächlich grünen Leuten. Ich kenne genug Leute, die grünen Sympathisanten sind und für die scheint das Thema tatsächlich durch zu sein. Ich glaube, für die grünen Basis, da bin ich ein bisschen unsicher, aber da habe ich keinerlei Bezug dazu. Das ist so ein bisschen mein Problem bei der Sache, deswegen wäre ich etwas vorsichtig. Ich glaube, das ist bei denen schon immer noch ein ziemlich wichtiges Thema für die eigene Identität. Sonst würde sich, glaube ich, der Habeck nicht so schwer damit tun. Dann hätte der einfach gesagt, ja, fuck it, dann lassen wir es ja halt 3 Monate länger laufen und gut ist. Dann hätte man diesen Eiertanz nicht so gebraucht und hätte sich mehr auf den ganzen technischen Kram beziehen können. Aber das hat ja jetzt schon noch mal kurz Ausmaße einer Grundsatzdebatte angenommen, die eigentlich hauptsächlich deswegen nicht explodiert ist, glaube ich, weil die Lage so ernst ist. Also das ist sozusagen im Gegensatz zum Gendern beim ZDF das Problem der Atomkraftwerkdebatte. Da geht es tatsächlich um was. Also die CDU kann sich es nicht wirklich leisten, da jetzt so ein reines politisches Spiel draus zu machen, sozusagen, einfach weil die Zeit drängt. Ja, wir brauchen hier reale Lösungen und nicht die Grundsatzdebatte zum x-ten Mal, ob wir Atomkraft brauchen oder nicht, weil das Thema ist letzten Endes durch. Deutschland steigt aus und wie sinnvoll das ist oder nicht, das werden wir noch über die nächsten 20 Jahre debattieren, aber es ist passé. Einfach, wie so viele andere Dinge auch. Ja, wir können auch, jetzt auch hier wieder der SPD-Vergleich, ja, erst heute kam wieder ein Artikel raus, dass es jetzt eine neue Studie gibt, dass die Sanktionen bei Hartz IV wohl wirkungslos seien. Und jetzt wird in linken Kreisen schon wieder quasi die Hartz-IV-Grundsatzdebatte aufgerollt. Aber Leute, das Thema ist durch. Ja, das wird sich nicht mehr ändern. Dieses System haben wir jetzt. Und mit allen Vor- und Nachteilen, wie es im Englischen heißt, ja, warts and all, ja, also mit allen Warzen, die da dranhängen. Und das Gleiche gilt auch für die Atomkraft. Das Ding ist durch. Aber es ist eben weil man damit die eigenen Identitätsfragen relativ safe auf ein leicht greifbares technisches Thema schieben kann. Ja? Ich muss nicht mit diesen ganzen Begriffen hantieren, mit konservativ und was das überhaupt ist und wie fühlen wir uns da und ist das vielleicht rechts oder ist das links oder ist das sonst irgendwas, sondern das ist ein Thema, das ist super leicht zu fassen. Du kannst dich problemlos hinstellen als so ein Konservativer und kannst sagen, Mann, ist das doof, dass die Atomkraftwerke abschalten und unter uns hätte es das nicht gegeben und dann hätten wir alle billigen Strom. Und das ist einfach, ist natürlich Quatsch, aber es ist eine sehr leicht zu habende Position. Das ist ein politischer Gewinner mit den eigenen Leuten. Ja, weil das für die einfach super easy kommuniziert, für was die Partei steht. Und man kann da quasi einfach mal einen Standpunkt haben, ganz eindeutig, unzweifelhaft, der hebt sich komplett von der Gegenseite ab, ganz besonders von den verhassten Grünen, ja, das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht und sowas braucht die Politik, ja, deswegen, die sollen von mir aus diesen Atomstreit führen, wenn es ihnen was gibt, dann kann die grüne Jugend auf den RCDS einhauen und keine Ahnung, der Jens Spahn kann auf Habeck und Hofreiter schimpfen und retour und dann können sie sich nochmal wegen Endlagern in die Haare kriegen und während das passiert, machen die Erwachsenen Politik, sozusagen. Ja. Und man braucht das. Ja, das gehört einfach zu diesem demokratischen Prozess dazu. Das ist so meine Haltung zu diesem ganzen Kram.
Obwohl, da ist mir aufgefallen, also sie brauchen das und es wird ja sowohl von den Grünen als auch der CDU auch immer noch so gepflegt, dass das so die Hauptgegner sind. Aber habe ich mir zwischendurch auch gedacht, gerade weil sie auch immer wieder auf diese Niedersachsenwahl kam, dass das natürlich insofern auch wirklich Schattenkämpfe sind, weil die CDU kann nur an die Regierung kommen, wenn die Grünen sagen, Mensch, wir wollen jetzt unbedingt mit der CDU regieren, weil sonst haben die überhaupt keine Chancen. Also es ist schwer einzuschätzen, weil man nicht genau weiß, wie viele Parteien in den Landtag kommen, aber sie können nur mit der, gut, sie könnten auch weiter mit der SPD, aber so wie es aussieht, wird die SPD wohl auch mit den Grünen kommen oder zusammenkommen können und das wird wahrscheinlich passieren. Und wenn die CDU zumindest als Regierungspartei, als Chef irgendwo hin will, dann geht das nur mit den Grünen. Also die können das ist jetzt wirklich denn nur noch Folklore. Und dann auch total substanzlose Folklore, weil wenn sie dann irgendwie mal Schwarz-Grün machen, dann werden die auch abnicken und sagen, ja, das mit der Kernkraft finden wir gar nicht mehr so wichtig. Also das ist ja noch so ein zweites Thema. Und da, wie gesagt, da bin ich auch, das war bei Söder jetzt ausgeprägt, aber da habe ich auch überlegt, ob sich das irgendwann nochmal ändern muss, weil die Grünen sind langsam der natürliche Partner der CDU. Also das können sie jetzt, können sie das, glaube ich, noch so ein bisschen verdrängen. Aber zumindest, wenn sich da nicht viel ändert, wird das so bleiben. Also die Ampel funktioniert soweit. Jedenfalls nicht so, dass ich denke, dass die FDP denkt, oh Gott, wir würden viel lieber mit der Union zusammen sein. Die sind auch zu klein dafür. Und mehr bleibt die nicht. Also wenn, dann vielleicht noch Jamaika. Und dann haben sie die Grünen auch wieder dabei.
Immer. Ja. Das ist übrigens, was du gerade sagst, quasi der realpolitische Teil, der da um die Ecke kommt. Das ist auch so, was ich glaube, damit hat sich Merz schon wesentlich mehr angefreundet und macht da diesen Transformationsprozess im Hintergrund sozusagen schon wesentlich mehr mit, als das seine VorgängerInnen konnten. Auch hier, er hat einfach die Glaubwürdigkeit als der Typ, der sich hingestellt hat und gesagt hat, ich definiere, wo ich bin, ist konservativ und wo ich bin, ist Volkspartei sozusagen. Und er ist jetzt aber derjenige, der, wenn die aktuellen Umfrageergebnisse, die jetzt seit einem Jahr ja wirklich bombenstabil sind, nämlich bei ungefähr 25% plus minus Rundungsfehler, er ist derjenige, unter dem das neue Normal wird für die CDU, dass auch die CDU eine Zwei-Parteien-Regierung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr wird machen können. Und das sorgt für allerlei Probleme. Einmal das, was ich gerade schon vorher hatte mit der Bundesratsmehrheit, ja, das wird es einfach nicht mehr geben. Das heißt, diese Vier-Parteien-Zusammenarbeit ist die neue Norm. Die müssen sich zwangsläufig alle irgendwie einig werden, weil mit der AfD und mit der Linken ist kein Staat zu machen. Und der nächste Punkt ist, dann kann ich natürlich auch solche Sachen raushauen, wie das Genderverbot fürs ZDF, weil dafür gibt es keine Mehrheit. Ja, eine schwarz-gelbe Koalition könnte das vielleicht machen, vielleicht, aber in jede Koalition, die möglich ist, ist entweder die SPD oder die Grünen mit drin. Und ich tue mich sehr schwer, das bei der SPD zu sehen. Und für die Grünen ist es natürlich völlig ausgeschlossen. Das heißt, auch diese Forderung, und das sollte allen Beteiligten klar sein, das ist reiner Theaterdonner. Deswegen mache ich mir da jetzt auch keine Sorgen, dass hier ein gigantischer Rechtsruck stattfindet oder sowas. Überall, wo die CDU diese Aspekte setzt, tut sie das auf Feldern, wo es irrelevant ist. Nuklearenergie mit den Atomkraftwerken, Genderverbot etc. Das ist Winnetou abspielen zum auf die Bühne gehen. Ja, das ist alles völlig substanzlos und irrelevant. Und das ist die beste Art, bei der solche Sachen passieren. Ja, wir sehen an den USA ständig, was los ist, wenn der Kram in die echte Politik reinrutscht. Da sind wir echt gesegnet damit, dass dieser Blödsinn bei uns an anderen Stellen stattfindet.
Es gilt ja auch für das Gesellschaftsjahr zum Beispiel. Also das war, glaube ich, neben der Frauenquote irgendwie das Einzige, wo sie auch einen Beschluss hatten. Und das wird nie durchkommen. Also die, zumindest bei Twitter war es so, die am stärksten protestiert haben, war die FDP. Und mit allen anderen wird es auch nicht passieren. Also am ehesten vielleicht sogar noch mit der SPD, aber selbst das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein. Niemals. Aber erneut, das ist super für die CDU. Das ist die beste Lage, in der die sein können. Sie müssen dieses Pflichtjahr nie umsetzen, aber sie können immer darauf verweisen, dass sie das für den gesellschaftlichen Zusammenhalt gerne haben würden und können an die gute alte Zeit erinnern, quasi, als es noch diesen Pflichtdienst gab, der alle Klassenschranken eingerissen hat, bla 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 bla. Ja, das ist einfach eine sehr billige Methode, die eigene Parteiseele zu streicheln, und jede Partei braucht sowas.
Also von daher, das schafft super. Weil die alten Leute stehen natürlich super drauf. Das ist total super, ja.
Und es ist, und das ist der nächste Charme dabei, es ist halt auch kein Thema, von dem jemand seine Wahlentscheidung abhängig macht. Also es ist ja nicht so, dass wenn 2025 Merz Kanzler wird, einer Jamaika-Koalition, und er setzt dann das Pflichtjahr nicht um, dass dann die CDU-Wählenden schafft, alle kollektiv sagen, oh mein Gott, was für ein Verrat, ihr führt das Pflichtjahr nicht ein, ja. Das ist, oder das Genderverbot. Das sind ja alles so klein Themen, die eignen sich eben für genau das und für nichts mehr. Die sind ungefährlich. Das macht alles Sinn. Kommen wir vielleicht nochmal zurück auf die eher substanzreichen Geschichten, weil was ja auch ein Thema war, ist wieder das Entlastungspaket. Und da hattest du ja, glaube ich, im Vorgespräch schon gesagt gehabt, dass du auch gut findest, wie die CDU sich da quasi einbringt. Ja, also in diese Debatten zu dieser Entlastungsgeschichte sozusagen. Möchtest du da ein bisschen mehr dazu sagen?
Ja, also erstmal muss ich sagen, ich war generell schon positiv erstaunt über das Entlastungspaket. Also hauptsächlich wirklich, weil es überhaupt einen Nachfolger zum 9-Euro-Ticket gab. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ich dachte, boah, jetzt die Länder wuseln da rum und vielleicht macht Bremen mal irgendwas. Aber dass es da wirklich eine bundesweite Lösung diskutiert wird. Ja, für 49 Euro ist immer noch teuer. Aber wie gesagt, hier selbst hier im VBN-Verbot. Wenn ich von Bremen Nord bis Verden will, muss ich über 150 Euro im Monat bezahlen. Da wären 49 Euro aber schon eine große Erleichterung. Und es geht ja noch bundesweit. Ich kann dann sogar nach Hamburg fahren. Und auch sonst, sie haben jetzt alle mitgenommen, die sie vorher vergessen hatten. Die Rentner und die Studierenden. Und das mit dem Bürgergeld klingt ja auch ganz gut, dass sie wirklich auf eine 50-Euro-Erhöhung kommen. Hätte ich ihnen auch nicht zugetraut. Da hätte ich auch gedacht, die FDP will nichts, die SPD will 50, am Ende werden es 20 oder so. Und da war es eben auch so von der CDU, dass sie das alles so mitgetragen haben. Das fand ich gut, da war wieder so, wir sind vernünftig und wir haben ein bisschen gelästert, dass über den Mittelstand jetzt nicht so viel kam, aber dass sie das, da waren sie mir teilweise sogar ein bisschen zu zahm. Das hat mich wirklich ein bisschen gewundert, dass sie zum Beispiel über die Gasumlage nicht mehr gesagt haben. Das ist nun wirklich Murks. Und das ist jetzt gar nicht so direkt mit dem Entlastungspaket drin. Da geht es ja eher um Strompreisdeckel. Und komischerweise, da überbieten die sich jetzt. Also das ist mir auch aufgefallen. Sonst sind die ja immer die mit Haushaltsdisziplin. Und Söder und Merz haben beide dafür plädiert, bitte mehr Geld auszugeben. Wo ich auch gedacht habe, oha, das ist aber ganz selten. Natürlich nur für die richtigen Leute. Das mit dem Bürgergeld fanden sie scheiße. Weil komischerweise die Union ist für eine Gaspreisbremse, aber gegen die Strompreisbremse. Und meiner Meinung ist, wahrscheinlich ist es am schlausten, wenn man entweder beides hat oder nicht. Aber da kenne ich mich auch zu wenig aus. Aber generell fand ich es ganz gut, dass sie auch da wenig ideologisch waren und jetzt nicht angefangen haben mit, wir dürfen bitte überhaupt kein Geld ausgeben, weil wir dringend die schwarze Null haben müssen. was in der Opposition, hätte ich ihnen das ja auch noch irgendwie, hätte ich gesagt, ja, okay, als Opposition kann man das machen. Aber dass sie es nicht gemacht haben, fand ich gut.
Ich glaube, den Fehler überlassen die der FDP. Weil angesichts der, das muss man ganz einfach sagen, ja, die schwarze Null im Jahr 2023, angesichts der, bei was sind jetzt 800% Inflation bei den Gaspreisen und der Aussicht, im Winter frieren zu müssen. Also wenn es eine Sache gibt, die ich politisch nicht machen will, dann ist es sagen, hey, sorry Leute, aber ihr müsst halt frieren für die schwarze Null. Weil ich glaube, so schnell hast du noch nie eine Politik unpopulär gemacht wie das. Also da wären sie doof. Weil das ist ein Streit, den können die komplette Ampel überlassen, schauen, wie der Wind weht und sich dann am Ende entsprechend positionieren. Also auch hier, die sind echt nicht doof. Die Professionalität, die man gerade bei der CDU sieht, ist beachtlich. Und auch wenn es gerade nicht zum Thema gehört, aber die FDP hat das ja auch gemerkt. Der Lindner hat da ja schon die entsprechenden Absetzbewegungen gemacht in mehrere Richtungen. Ja, der Mann ist auch nicht blöd. Ja, also diese Unprofessionalität von 2009 bis 2013 hat die FDP auch völlig hinter sich gelassen. Das ist neben der CDU meine zweite große positive Überraschung aus diesem letzten Jahr Bundespolitik quasi. Aber zurück zu dieser Geschichte mit der Gaspreisumlage und so. Es ist tatsächlich auffällig, dass die da weniger kritisieren, aber der Punkt ist eben, glaube ich, tatsächlich genau das. Eine Fundamentalopposition zu Entlastungsmaßnahmen kannst du nicht machen. Eine Alternative haben sie auch nicht. Und natürlich kannst du dich die ganze Zeit hinstellen und sagen, nee, ist Murks, wie du es machst. Aber letzten Endes, für die technischen Details interessiert sich niemand, Punkt 1. Und Punkt 2 ist, die meiste Kritik an der Gasumlage ist die, dass alle Konzerne sie kriegen und dass es total unfair ist und so weiter und so fort. Und das ist halt keine klassische CDU-Linie. Also quasi Konzerne zu kritisieren, weil sie Profite machen, ist nichts, was in der CDU-DNA ist. Also damit tun die sich auch schwer. Ich wüsste jetzt nicht, wenn ich CDU-Stratege wäre, wie ich die Kritik an diesem ganzen Kram vernünftig rüberbringe.
Also ich kann, das machen sie teils auch wirklich links. Also ich weiß gar nicht, ob das Söder oder Merz war. Die haben sie wirklich kritisiert, dass die Konzerne, die das nicht brauchen, bekommen. Weil das haben sie ganz klug gemacht, weil sie mehr auf den Mittelstand verwiesen haben. Großkonzerne finden sie auch doof, das kann ja ruhig die FDP machen. Und dann haben sie tatsächlich kritisiert, dass das so ein komplizierter Murks ist und man sollte die doch bitte direkt unterstützen. Was ich glaube, das passiert nicht, weil das dann wieder kompliziert ist, irgendwie mit der schwarzen Null oder was weiß ich, mit der Schuldenbremse. Also die Kritik kann ich, da konnte ich wirklich mal nicken und klatschen und sagen, hey, das finde ich aber auch.
Diese Kritik haben sie aber erst gebracht, als der Wind bereits geschwenkt ist. Weil wir haben ja quasi, wenn wir die Geschichte von dieser Gasumlage angucken, die Gasumlage wird beschlossen und zu relativ, und erst einmal ist quasi kurze Ruhe. Und dann begann ja so langsam dieses Brudeln, erneut, um hier ein schwäbisches Idiom reinzubringen, also diese leichte Meckerei, die dann, je mehr Details bekannt wurden, umso heftiger wurde, weil er dann auch Habeck gezwungen hat, quasi die Notbremse zu ziehen und das Ding nochmal quasi zurück an den Schreibtisch zu legen und zu überarbeiten. Und das war der Punkt, wo sie dann diese Kritik im Endeffekt da aufgenommen haben, als es sicher war. Als ganz klar war, wohin der Wind weht. Aber vorher haben sie keine Fundamentalopposition betrieben, weil erneut, die hatten auch keine andere bessere Idee auf dem Tableau. Und es ist, also von daher, ich verstehe, warum sie das so machen. Das mit der Strom- und Gasumlage, warum das eine, warum nicht das andere. Ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass die Strompreise bei weitem nicht so dramatisch das Problem ist. Und da kann man sich dann wieder so ein bisschen ordnungspolitisch aufstellen, aber das wäre nur mal so beim Bauchgefühl. Ich habe noch einen letzten Punkt, wo ich gegenpushen will. Nämlich diese fixe Idee, dass die CDU die Partei der fiskalischen Disziplin wäre. Das ist ein unglaublich gutes Branding von der Partei, aber das hat noch nie gestimmt. Die CDU hatte noch nie ein Problem damit, massive Schulden zu machen, und die hatten noch nie ein Problem damit, Geld mit vollen Händen zum Fenster rauszuschmeißen. Die Frage ist nur, wofür? Und wir sind diese Partei des soliden Haushaltens, das ist einfach nur eine Lüge, dass ihnen permanent geglaubt wird, einfach durch die dauerhafte Wiederholung letzten Endes. Aber wenn man sich anguckt, allein die größten Expansionen des Sozialstaats der letzten 20, 30 Jahre gehen alle auf das Konto der CDU. Vom Elterngeld über die Mütterrente hin zu, hast du nicht gesehen? Das waren alles CDU-Maßnahmen. Also von daher, das stimmt einfach nicht. Und es ist immer wieder beeindruckend. Also ich stehe da quasi völlig gesplasht davor, dass die das schaffen, diese Haltung, also quasi diese Vorannahme, dass sie fiskalpolitisch so unglaublich streng wären oder sowas, das ist einfach nicht wahr. Und deswegen haben die da jetzt auch kein Problem da damit. Ja, und das war übrigens auch noch nie wahr, also auch nicht in der guten alten Zeit. Ein ganz, ganz großartiges Beispiel dafür ist der Rentenkompromiss von 1972, als die SPD damals an der Macht war, und da ging es dann darum, dass man eine relativ satte Rentenerhöhung machen wollte. Und die war schon im SPD-Vorschlag ziemlich ordentlich. Aber die CDU hat dann damals einen Beat-Wettbewerb gestartet, bei dem sich die beiden Parteien dann hochgejazzt haben gegenseitig auf ein Niveau, wo dann selbst Willy Brandt irgendwann gesagt hat, hey, vielleicht ist die Rentenerhöhung ein bisschen zu hoch, die wir gerade machen. Und die bis heute von so RentenpolitikerInnen als eine der großen Sündenfälle der Bundesrepublik gesehen wird. Ja. Also die CDU hatte da noch nie ein Problem damit.
Wir müssen ja das Image so ein bisschen kultivieren.
Genau, es ist eine reine Image-Geschichte.
Das ist, und ich meine auch hier, SPD ist das viel größere Problem, weil die kommen da auch gar nicht mehr. Also die können ja nicht mehr die Schultern zucken. Das haben wir ja schon oft genug kritisiert, dass sie jedes Mal mit einem 300-seitigen Gegenfinanzierungsplan ankommen, was dann auch keiner mehr interessiert. Und was so ein bisschen, wo ich auch, wenn wir mal den Ausblick auf später, das ist halt bei der SPD, weil da habe ich auch gesagt, mein Gott, das müsst ihr halt ignorieren, weil von dem Image kommt ihr nicht mehr runter. Die SPD hat, glaube ich, insgesamt war die disziplinierter in der Haushaltsführung als die CDU, aber es glaubt halt keiner. Und ich glaube, dass da bin ich auch gespannt, wenn wir jetzt an die CDU denken, weil das wird, muss ich auch sagen, jetzt im Moment ist es noch kurz schön, dass die so professionell sind, aber für den Wahlkampf ist das ja dramatisch. Da hoffe ich ja, dass sie plötzlich wieder alle undiszipliniert sind. Weil das ist nicht so gut, wenn die dann wieder, wenn das alles so gut läuft bei denen. Und da habe ich aber eben, jetzt ist das wirklich gut, aber das ist, glaube ich, eben so ein Merz-Problem, weil ich glaube, auch von dem Image kommt er nicht mehr runter. Da kann er nochmal mittiger werden und nochmal sich versuchen, irgendwie vielleicht einen sozialen Anstrich zu geben oder so. Da kommt er, glaube ich, auch nicht mehr von runter, von diesem, ich bin jetzt irgendwie der kalte Magnat, der Simpson-Bösewicht, irgendwie, mit dem er immer verglichen wird. Da kommt er halt auch nicht von runter. Also, wie gesagt, das sehe ich durchaus positiv, weil ich finde, sie bezahlen halt auch einen Preis dafür. Ich glaube, es wäre für sie viel einfacher, da ein bisschen fundamental Opposition zu betreiben.
Ja, solche Images, die können Fluch und Segen zugleich sein. Ja, also aktuell erntet Merz ja im Endeffekt den ganzen Bonus von seinem Ruf, von seinem Image, das sich aufgebaut hat, weil er jetzt eben über die letzten Jahre durch seine sehr prinzipienhafte Präsentation, die er immer hatte, ja, er als der große Verteidiger der konservativen Werte, hat viel politisches Kapital angesammelt und das kann er jetzt ausgeben. Ja, da ist er der gute Haushälter, ja, weil im Gegensatz zu Staatsfinanzen ist es ja beim politischen Kapital tatsächlich so, du kannst nur das ausgeben, das du hast. Da gibt es tatsächlich keine Möglichkeit, das auf Kredit zu kriegen. Und er hat welches und aktuell gibt er es aus. Und ich denke, er gibt es sehr, sehr vernünftig aus und nutzt es quasi, und seinem Image hat es bisher, glaube ich, nicht geschadet. Das ist so ein bisschen wie Gerhard Schröder, der ja sein politisches Kapital mit beiden Händen ausgegeben hat, um die Agenda 2010 durchzukriegen und auch relativ erfolgreich. Ja, der hat ja die Wahl 2005 dann effektiv von seinem Standpunkt aus letzten Endes gewonnen. Kann man, glaube ich, auch zu Recht sagen, ja, diese 10% Aufholjagd damals. Und konnte quasi sein Image retten letzten Endes. Dieser Absturz der SPD in dieses Image als asozialen Partei kam nach ihm. Ja, und ich glaube, das ist bei Merz ähnlich. Der schafft es jetzt gerade, diese Dinge wie die Frauenquote und den ganzen Kram in der CDU zu verankern und eben auch diese unglaublich konstruktive Opposition, ohne dass es dann Krummeln in der Partei gibt. Weil er das politische Kapital hat, um das zu tun. Ich glaube, ein Oppositionsführer Armin Laschet würde sich hier wesentlich schwerer tun. Oder auch eine Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja, das ist, die hätten da wesentlich stärkere Probleme, weil sie dieses politische Kapital nicht haben. Umgekehrt glaube ich, dass Merz sich deutlich schwerer tun würde, wäre er tatsächlich der Kanzler von der Jamaika-Koalition. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das dermaßen geräuschlos laufen würde, wie das gerade in der Ampel der Fall ist. Und ich meine, selbst die Ampel hatte ihre Momente. Aber Vielleicht liege ich da auch falsch, vielleicht unterschätze ich ihn da einmal mehr, das mag durchaus sein. Aber das sind auf jeden Fall die Mechanismen, die dahinter ablaufen und die ich immer total spannend finde zu beobachten, völlig unabhängig von meinen eigenen parteipolitischen Präferenzen. Und ich möchte auch wirklich nochmal betonen, wie unglaublich froh ich bin über diese eingepflanzten Leitplanken nach rechts. Das ist wirklich, die CDU hat sich jetzt im letzten Jahr unter Merz letzten Endes deutlicher hier abgegrenzt als vorher unter Kramp-Karrenbauer und Laschet. Und schon die waren eigentlich ziemlich eindeutig. Ja, auf absehbare Zeit ist eine Koalition zwischen CDU und AfD auf Bundesebene und im Westen unvorstellbar. Ich kenne die Dynamiken innerhalb der Landesverbände zu wenig, um sagen zu können, wie mächtig Merz da tatsächlich ist. Also wenn jetzt jemand wie der Kretschmer oder so sich morgen hinstellt und sagt, wir machen in Sachsen aber ein CDU-AfD-Bündnis, hat Merz den Einfluss, um das zu verhindern? Ich bin skeptisch. Aber ich glaube, er hat zumindest die Kosten dafür, da sind wir wieder beim Thema politisches Kapital, ich glaube, er hat die Kosten dafür deutlich erhöht. Also auch gerade für die Thüringer CDU und so weiter. Wenn die sich da dagegen stellen, dann müssen sie einen viel, viel härteren Preis zahlen. Und ob sie bereit sind, diesen Preis zu zahlen, sei mal dahingestellt. Also das lässt alles sehr, sehr positiv in die Zukunft blicken. Und wenn man an diese Hot-Mic-Sitzung denkt von den AfD-Leuten, wo sie da beim Diskutieren erwischt wurden, weil sie ihre Mikrofone nicht ausgeschalten haben, wo sie sagen, dass sie darauf hoffen, dass es Deutschland richtig schlecht geht jetzt im Winter, weil wer braucht sonst die AfD, Zitat Ende. Das zeigt schon, dass diese Politik erfolgreich ist und straft in meinen Augen auch diejenigen Lügen, die gesagt haben, dass sich die CDU weiter rechts positionieren muss, um das zu tun. Das habe ich schon immer für einen Fehler gehalten und ich fühle mich auch hier bestätigt, dass das nicht der Fall ist, ja, sondern das scheint mir eher widerlegt zu sein, diese These. Ich meine, wir sind erst ein Jahr drin, klar, in 3 Jahren bis zur Bundestagswahl kann sich noch viel ändern, aber toi, 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 Klopf auf Holz.
Merz hat übrigens sogar Zusammenarbeit gesagt, also hat nicht nur eine Koalition ausgeschlossen, sondern eben auch eine Zusammenarbeit, was ja nochmal ein Stück mehr ist, weil das in Thüringen wäre ja auch eine Zusammenarbeit gewesen, das wäre ja jetzt keine Koalition. Also er war da noch deutlicher und auch hier wieder da bin ich auch dankbar und ich glaube auch, dass es richtig ist, aber es ist eben auch was, dass die CDU was kostet. Also weil zum Beispiel jetzt hatten wir es, glaube ich, in Cottbus irgendwie, wo eine Stichwahl jetzt ist zwischen SPD und AfD und der CDU-Kandidat, auch da wieder großes Lob, hat sofort gesagt, ich unterstütze den SPD-Kandidaten, damit hauptsächlich die AfD nicht Bürgermeister wird oder was weiß ich, was man da wird, Ratsherr. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, das heißt ja nicht, dass das für immer verhindert wird, aber er treibt die Kosten in die Höhe. Weil wenn Sachsen oder Thüringen da was machen, da ist schon sehr klar, ich meine, dass Merkel und AKK können dann ein Lied von singen, dass einem das auch das Knick brechen kann andersrum, weil die einfach renitent sind. Aber auf jeden Fall treibt er dafür die Kosten in die Höhe. Also die wissen schon, es wird irgendwie nicht sowas wie ein einvernehmliches Schweigen geben bei Merz oder sowas. Und das ist ja wichtig. Und die AfD weiß es eben auch, was eigentlich egal ist, weil die eh blöd sind. Ich meine, ob die da, aber das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, für beide Seiten gut, weil es eben mehr für klare Kante sorgt. Also die AfD weiß auch, sie braucht gar nicht probieren, irgendwie sich an die ranzuwanzen, weil es da keine Möglichkeiten gibt, dass irgendwer noch denkt, sie wäre eine normale bürgerliche Partei. Auch selbst die CDU nicht. Außer der Kretschmer vielleicht. Aber der wundert mich sowieso, dass da mit dem Kretschmer und so, weil der ist ja wirklich, mittlerweile ist er ja total von der CDU-Linie runter, weil es ging auch die ganze Zeit, sowohl bei Merz und Söder dazu, dass sie total an der Seite der Ukraine stehen und sie würden sich wünschen, dass man sogar noch extremer ist gegen Russland und 100 Marder-Panzer schicken und was weiß ich, sämtliche Gasspeicher aufkaufen, weil die ja auch teilweise der russischen Firma gehören, weiß ich gar nicht, ob das jetzt so ist. Und da habe ich jetzt das Gefühl, dass man Kretschmer versucht, so ein bisschen zu ignorieren, solange das eben nicht wirklich Auswirkungen hat. Der ist jetzt so ein bisschen der Pausenclown, habe ich das Gefühl. Der kann mir mal was sagen und alle ignorieren das und hoffen, niemand liest das Interview. Und sonst passiert da hoffentlich nicht so viel.
Das wäre ja grundsätzlich gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich habe noch einen letzten Punkt zum Parteitag und dann wäre ich auch inhaltlich durch. Nämlich, das ist eine rein CDU-interne Sache, die, glaube ich, auch nur eingefleischte CDU-Leute verstehen. Aber das ist der Streit zwischen bürgerlich und christlich. Das wurde mir von den zwei CDUlern, denen ich folge, dem Püttmann und ich weiß auch gar nicht mehr, wie der andere heißt, wurde sie die Timeline gespült als Konflikt, weil ein wohl rhetorisch gesehen die CDU deutlich in Richtung bürgerlich gegangen ist, also quasi überall dieses Attribut, diese Zuschreibung bürgerlich sich gegeben hat und sehr stark verzichtet hat, auf das Christliche zu betonen. Und auch das ist absolut ein Zeichen der Zeit. Und einmal mehr ein Zeichen dafür, dass eben dieser Trend aus der Merkel-Ära mit dieser gesellschaftlichen Modernisierung in der CDU nicht rückgängig zu machen ist. Ich meine, die haben das logischerweise in einem ziemlich bedauernden Tonfall geschrieben, weil die noch diese klassischen C-Konservativen sind. Aber wenn man anguckt, die Trendlinien in der deutschen Bevölkerung mit Kirchenaustritten und hast du nicht gesehen und der generellen Säkularisierung, die ja quasi seit den 1950er Jahren im Endeffekt ein Dauertrend ist, dann ist es logisch nachvollziehbar und zeigt einmal mehr, dass die Leute, die in der CDU die Strippen ziehen, dass die schon wissen, woher der Wind weht. Und das bringt mich eben auch zu dieser von mir eingangs aufgestellten These, dass Merz, glaube ich, schon sich damit arrangiert hat, dass 30% die absolute Obergrenze sind für die CDU und quasi guckt, wie er die Partei zukunftssicher machen kann. Für die Zukunft, wenig überraschend. Mann, das war eine Kleine. Dafür kommt ihr doch hierher, für diese Analysen. Genau. Zukunftssicherheit macht sicher für die Zukunft. Ja, das gigantisch. Ja, toll gemacht, Stefan. Genau, aber das ist so, wie gesagt, hauptsächlich interessant, glaube ich, für tatsächliche Konservative, da fehlt mir wirklich jeglicher Bezug da dazu. Ich kann das jetzt hier nur als diese Beobachtung aus Diskussionen aus zweiter Hand wiedergeben. Vielleicht kennt sich ja da jemand mehr aus und lässt es uns in den Kommentaren oder auf Twitter oder sonst wo etwas genauer wissen. Fände ich grundsätzlich spannend, aber da habe ich eben wirklich null Bezug da dazu. Ich habe schon wenig Bezug zur CDU generell, aber zu dem christlich-konservativen Teil quasi erst recht nicht.
Das wurde aber übrigens, da muss man kurz reingrätschen, das wurde auch in beiden Reden erwähnt. Da habe ich tatsächlich, habe ich mir tatsächlich als Frage aufgeschrieben, ob die CDU tatsächlich überlegt hat, das C zu streichen und sich irgendwie KDU oder so zu nennen, weil das so extrem nochmal aufgegriffen wurde in beiden Reden und es wurde auch, sag ich mal, ein Lippenbekenntnis zum christlichen Menschenbild abgelegt von Söder mehr als von Merz. Zum Merz passt das irgendwie auch gar nicht so, bei Söder passt es schon besser. Aber da habe ich tatsächlich überlegt, ob das eine ernsthafte Diskussion war. Aber sie haben ja auch in dieser Grundwertekarte, haben sie ja dieses bürgerlich mit reingenommen, dass sie sich als bürgerliche, christlich-konservative Partei, das waren es nämlich vorher nicht, dieses bürgerliche. Und das ist modern, gebe ich dir recht. Mich erfreut es gar nicht so, weil ich dieses Bürgerliche, das würde ich gerne als Zuschreibung gerne loswerden, weil wir heutzutage eben alle bürgerlich sind und da bin ich zu links für. Niemand ist bürgerlicher als jemand anderes. Aber es ist modern und das ist, es passt auch zu Merz passt es, glaube ich, ganz gut. Zu Merkel, die hatte ja immer, finde ich, immer noch so ein bisschen mit ihrer Pfarrersvergangenheit da konnte sie das irgendwie mit, oder bei Söder passt das auch mit dem Christlichen. Und, aber das ist modern und man distanziert sich dann natürlich auch so ein bisschen von diesen ganzen kirchlichen Problemen, die es im Moment gibt. Also die sind ja tatsächlich oft in den Schlagzeilen, nicht nur wegen Missbrauchsfällen, sondern jetzt ist ja irgendwie, keine Ahnung, dass sie irgendwie größere Gleichberechtigung ist da jetzt wieder durchgefallen oder sowas. Also ich glaube, das ist für die auch einfach ganz klug, da sich so weit wie möglich zu distanzieren, um da jetzt von denen nicht noch irgendwie die negative PR mitzubekommen.
Ja, ich glaube auch, dass die Entwicklungen da durchaus mit reinspielen. Solche Faktoren möchte man ausschalten, nach Möglichkeit. Und so ein leichter Absetzprozess von der katholischen Kirche ist, glaube ich, kein Fehler aktuell. Aber gut, da bin ich wirklich viel zu wenig drin. Ich habe da keine großen Sympathien in die Richtung. Deswegen mag ich da auch komplett falsch liegen. Deswegen hier als Abschlusswort vielen Dank dir fürs Mitdiskutieren, Ariane, und für die vielen Einsichten, die ich in der Diskussion mit dir gewinnen konnte. An euch alle vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns wissen, wo wir alle komplett falsch liegen, wo ihr gegebenenfalls weitere Informationen habt, was ihr toll fandet. Und wir werden dann wahrscheinlich in einem Jahr oder in zweien sehen, wie falsch wir alle tatsächlich lagen mit allen möglichen Dingen. Aber das war nach unserem besten Wissen und Gewissen unsere Einordnung zur CDU aus Außensicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Tschüss.